Geburt dürfen Frauen ab sofort in den Mutterschutz. Die Bundesländer wollen verstärkt gegen aggressive Ameisen vorgehen. Das Wetter, Wolkensonne und teils heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, haben ab sofort Anspruch auf Mutterschutz. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist um Mitternacht in Kraft getreten. Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft war, desto länger können sich Betroffene von der Arbeit freistellen lassen. Ab der 13. Woche sind es bis zu 2 Wochen, ab der 20. Woche bis zu 8 Wochen. Bislang brauchten Frauen nach Fehlgeburten eine Krankschreibung, um nicht sofort wieder arbeiten zu müssen. Bei einer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien hat die Bundespolizei einen Mann erschossen. Beamte hatten den Wagen des Mannes gestern Nachmittag im oberfränkischen Schierding angehalten. Der Fahrer sei dann weggerannt und habe auf die Polizisten geschossen. Die erwiderten das Feuer und verletzten den Mann tödlich. Zu dessen Identität hat sich die Polizei noch nicht geäußert. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. Bei einem Brand in einer Hamburger Klinik sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden mehr als 30 Patienten verletzt. Davon ist 1 Mensch in Lebensgefahr. Das Feuer war kurz nach Mitternacht im Erdgeschoss der Geriatrie ausgebrochen. Aus Hamburg berichtet Elias Bartel.
Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Zimmerfenster. Rauch breitete sich durchs gesamte Gebäude aus. Viele Patientinnen und Patienten konnten ihre Zimmer nicht mehr selbst verlassen. Die Feuerwehr rettete sie über Drehleitern und mit Fluchthauben durch die Flure. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Belüftung zog sich aber bis in den Morgen. Warum der Brand ausbrach, ist weiter unklar. Das katholische Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde ist nach eigenen Angaben eines der größten konfessionellen Krankenhäuser Norddeutschlands.
US-Präsident Trump hat die Nominierung des Musk-vertrauten Isaac Mann als Chef der Weltraumbehörde NASA zurückgezogen. Trump schreibt in seinem Online-Dienst, das habe er nach einer gründlichen Überprüfung früherer Verbindungen des Milliardärs entschieden. Die New York Times hatte zuvor berichtet, dass Isaac Mann in der Vergangenheit die Demokraten mit Geldspenden unterstützt haben soll. Die Bundesländer wollen stärker gegen eingeschleppte invasive Tierarten vorgehen. Unter anderem gegen die große Drüsenameise, die auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Probleme macht. Das Umweltministerium in Stuttgart hat mitgeteilt, dass es sich für eine nationale Liste des Bundes stark macht. Mit der solle verhindert werden, dass die aggressiven Ameisen in der Erde von Mittelmeerpflanzen eingeschleppt werden. Das Badische Kehl fordert seit längerem, dass solche Pflanzenballen systematisch kontrolliert werden. Die Zeit, es wird 10.03 Uhr.
SWR 1, der aktuellste Verkehrsservice für Rheinland-Pfalz.
Freie Fahrt im gesamten Sendegebiet, kommt gut an.
Das Rheinland-Pfalz-Wetter.
Bis in den späten Vormittag hinein bringen dichte Wolken hier und da noch Regen. Im Tagesverlauf setzt sich dann allerdings vom Westen her die Sonne durch und die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad im hohen Westerwald bis 27 an der Weinstraße. Und der SWR1-Wettertrend. Am Montag und Dienstag gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken, nur wenige Schauer und Höchstwerte von 24 bis 26 Grad.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Katja Heinen und mit Professor Dr. Michael Saller, seines Zeichens eine Art Lügendetektor auf 2 Beinen. Er hat jahrelang fürs Bundeskartellamt Verhöre durchgeführt und weiß, wie man Lügner enttarnt. Warum wir schwindeln und ob es Berufsgruppen gibt, bei denen das besonders häufig verbreitet ist, das ist ein Thema in dieser Stunde. Ich wünsche einen schönen Sonntagvormittag.
SWR 1 in Rheinhessen, der Südpfalz und im Hunsrück. Das Radio für uns in Rheinland-Pfalz.
Just can't get enough. I just can't get enough. get enough. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel.
Leute, und ich begrüße ganz herzlich den Vernehmungsfachmann und Wirtschaftsjuristen Professor Dr. Michael Saller. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Wenn ich sage, Sie sind sowas wie ein Lügendetektor auf zwei Beinen, fühlen Sie sich da gut getroffen?
Naja, also ich beschäftige mich sehr viel in meiner Arbeit mit Lügen und habe auch ein Buch drüber geschrieben. Den menschlichen Lügendetektor an sich, der mit hundertprozentiger Sicherheit Lügen aufdecken kann, gibt's nicht. Genauso wie es den technischen Lügendetektor auch nicht gibt, der mit hundertprozentiger Sicherheit Lügen aufdecken kann. Insofern, ja, ich beschäftige mich viel mit Lügen. Nein, ich kann sie nicht innerhalb von einer Minute sagen, ob jemand lügt.
Auf was bei Lügen fallen denn menschliche Vernehmer doch leichter rein als ein Lügendetektor?
Manche Leute können einfach sehr, sehr authentisch erscheinen. Also gute Lügner sind meist auch gute Schauspieler, meist relativ intelligent, haben gutes Gedächtnis und sind auch kreativ, dass sie eine Geschichte erzählen können. Oftmals sind sie auch teilweise recht empathisch, dass sie ein bisschen merken, was will denn die andere Seite hören und auch ihre Geschichte dementsprechend anpassen können.
Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der ein oder andere Vernehmer auch darauf reinfällt, wenn jemand besonders seriös wirkt, wie sie gerade einen Anzug trägt zum Beispiel.
Ja, äußere Erscheinung kann immer wieder helfen, in der Tat.
Das stört den Lügendetektor wahrscheinlich nicht, ne?
Wenn man es länger macht, legt man auch nicht mehr so viel Wert drauf. Aber man sieht auch, was die Person halt für ein Image vermitteln will damit. Also das ist nebenbei ganz interessant. Lügner möchten ja, dass ihnen geglaubt werden. Deshalb geben sie sich sehr viel mehr Mühe mit ihrem Image. Mhm. Also Lügner haben zum Beispiel halten mehr Augenkontakt, ziehen sich manchmal auch mit Absicht besser an, versuchen eben gerade seriös zu wirken.
Aber auch Lügendetektoren, also die technischen Geräte, lassen sich täuschen.
Auch die lassen sich täuschen. Also Lügendetektoren messen im Grunde Herzschlag, Schweißaussonderung. Es gibt Leute, die werden halt nicht nervös. Also im Grunde misst der Lügendetektor, ob jemand nervöser wird dabei. Es gibt halt Leute, die bleiben trotzdem, auch wenn eine schwierige Frage gestellt wird, komplett ruhig. Und es gibt Möglichkeiten, den Lügendetektor-Test ein bisschen zu manipulieren, indem man beispielsweise an was anderes denkt, während man was gefragt wird, indem man Kopf rechnet, indem man Hintern zusammenkneift und Füße auf den Boden drückt und sowas. Und das beeinflusst wahrnehmbar die Ergebnisse.
Ist ja auch in deutschen Gerichten nicht als Beweismittel zugelassen, glaube ich, ne?
Es ist als Entlastungsbeweis zugelassen. Also wenn ich, was weiß ich, Fall, es gibt einen Belastungszeugen und die Person ist unschuldig und hat eigentlich keine Chance nachzuweisen, dass sie unschuldig ist, dann kann ich schon einen Lügendetektortest vorlegen und sagen, hier ist wenigstens ein Beweis, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich unschuldig bin.
Und das wird dann zugelassen?
Sowas wird zugelassen. Also als Verteidigungsmittel kann ich das einbringen.
Ich glaube, sicherer als Lügendetektoren ist noch Magnetresonanzspektroskopie, ne? Wenn man Leute in eine Röhre legt und schaut, welche Areale im Gehirn da flunkern.
Ja, Tests sind relativ gut damit. Also erstens natürlich praktisch ein bisschen schwierig einzusetzen in normalen Gesprächen. Zweitens aber auch nicht ganz solide. Also es ist immer sehr schwierig, die Unterscheidung zwischen Lüge und Nervosität wirklich festzustellen. Also auf schwierige Frage, haben sie es getan, werden halt Leute auch nervös, auch wenn sie es nicht getan haben und reagieren dann bei sowas.
Also das Allheilmittel, was Lügen erkennen, gibt's also nicht. SWR1, Leute, mit Professor Dr. Michael Saller, Wirtschaftsjurist und Fachmann in Sachen, wie finde ich heraus, ob jemand lügt?
I haven't slept. like dead old days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go.
SWR1 Rheinland-Pfalz mit einer aktuellen Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A48 Koblenz Richtung Dreieck Vulkaneifel. Zwischen Kaifenheim und Laubach liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.
SWR 1, Leute, mit Professor Dr. Michael Saller, Wirtschaftsjurist und Vernehmungsfachmann. Bevor wir darüber sprechen, wieso Sie sich so gut auskennen beim Thema Lügen, lassen Sie uns mal kurz darüber sprechen, was Sie aktuell machen. Sie sind ordentlicher Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Jena, unterrichten außerdem auch hier in Rheinland-Pfalz an der ADG Business School, eine Hochschule mit dem vielleicht schönsten Campus Deutschlands auf dem Schloss Montabaur. Was ist das für eine Hochschule?
Genau, die ADG Montabaur ist eine Hochschule, die wird von den Banken, Raiffeisenbanken, hauptsächlich getragen und bietet verschiedene Bachelor- und Master-Studiengänge an, bietet auch einen Executive-Level-Studiengang an und ja, hat also erstens sehr gute Studiengänge, habe ich das Gefühl, und zweitens ist es halt auf ein Schloss mit einem Schlosshotel dabei, also in sehr, sehr schöner Atmosphäre.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Studenten sich nicht trauen, Sie anzuschwindeln oder uns zu sagen, oh, ich habe warum irgendwas zu erfinden, warum Sie die Hausarbeit nicht geschafft haben.
Das ist ganz gut. Wenn man den Ruf hat, dass man Lügen durchschauen könnte, wird man automatisch weniger angelogen.
Dann lassen Sie uns mal drüber sprechen, warum Sie sich so gut auskennen mit diesem Thema und auch ein Buch darüber geschrieben haben mit dem Titel Erzählen mir alles, mit den Vernehmungsmethoden der Profis effektiver kommunizieren und handeln. Sie waren nämlich beim Bundeskartellamt Mitglied der Sonderkommission Hardcore-Kartellbekämpfung. Was bitte versteht man unter Hardcore-Kartellen?
Also Hardcore-Kartelle sind die wirklich schädlichen Kartelle für die Volkswirtschaft. Beispielsweise, wenn sich Unternehmen zusammensetzen und sagen, wir erhöhen jetzt die Preise um 10%. Oder sehr oft kommt vor Ausschreibungskartelle. Beispielsweise Kommunen müssen neue Feuerwehrautos ausschreiben, dann könnten die Feuerwehrautohersteller sich Konkurrenz machen oder sie sagen einfach, du gibst das günstigste Angebot ab und wir anderen geben mit Absicht extrem teure Angebote ab.
Das heißt, Sie hatten dann nicht irgendwelche kleinen Gauner vor sich sitzen, sondern oft Chefs großer Konzerne, denen eben Preisabsprachen vorgeworfen wurden.
Genau, also die Kunden, die man da so hatte, waren Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Gewöhnlich Leute, die noch nie im Leben irgendwie vorbestraft waren oder so. Die
auch schön, dass Sie von Kunden sprechen. Okay, jetzt sind Sie ja eigentlich studierter Wirtschaftsjurist und nicht Ermittler. Wo haben Sie das denn gelernt, solche Verhöre zu führen?
Also ich habe studiert, ja, Jura und promoviert im Kartellrecht. Und ein Teil des Kartellrechts ist es eben, Kartellfälle zu ermitteln. Und deshalb habe ich damit beim Bundeskartellamt angefangen. Da haben wir dann auch in großen Fällen eben lange Vernehmungen geführt. Und dann habe ich angefangen, mich damit auch theoretisch zu beschäftigen. Habe zwei Kurse bei Polizeischulen belegt. Habe angefangen, alles Mögliche, was es so an Literatur gibt, zusammenzutragen dazu. Das hat mich dann, ja, beim Bundeskartellamt beschäftigt. Danach bin ich zur OECD gegangen und da habe ich dann schon gemerkt, dass man viele dieser Techniken, der Vernehmungstechniken, auch sehr, sehr gut bei anderen Gesprächen nutzen kann.
Also bei der OECD waren Sie, also bei der Internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, waren Sie verantwortlich für Projekte in Rumänien, Mexiko und 10 asiatischen Staaten. Um was für Projekte ging es da?
Genau, also die OECD ist im Grunde ein Think Tank von verschiedenen Staaten, die Ideen geben, wie sie die Gesetzgebung besser machen können. Also ich habe dann auch die rumänische oder die mexikanische Regierung beraten, wie können sie in einzelnen Sektoren ihre Gesetzgebung verbessern. Und ein Teil rauszufinden, wie kann man nicht eben die Gesetzgebung verbessern, ist sehr viel mit Verbänden mich zu unterhalten oder mit großen Unternehmen mich zu unterhalten. Was stört euch eigentlich? Warum könnt ihr nicht zu besseren Preisen anbieten? Was für Regelungen gibt es euch, die euch behindern?
Also diese Ermittlung und die Informationsgewinnung und die Gesprächsführung, das konnten Sie dann da anwenden. Aber natürlich weniger das Lügen entlarven. Darauf kam es dann wahrscheinlich nicht so stark an. Lassen Sie uns nochmal auf dieses Thema Lügen entlarven zu sprechen kommen, das Sie ja über Jahre versucht haben zu machen bei Verhören. In wie viel Prozent der Fällen ist es Ihnen da gelungen, Geständnis zu bekommen?
In unseren Fällen sehr, sehr wenige Geständnisse. Also es gab Geständnisse, aber die waren gewöhnlich vorher geplant, weil das Bundeskartellamt ein Kronzeugenprogramm hat. Und Unternehmen überlegen sich, wenn sie quasi sowieso dran sind, dann ist es auch besser zu gestehen. Dafür kriegt man dann eine Reduktion vom Bußgeld dabei.
Brauchten Sie denn ein Geständnis oder gar nicht unbedingt?
Doch, Geständnisse sind schon sehr, sehr hilfreich, muss man sagen. Also insbesondere, wenn man einen großen Fall hat und dann hat man 2 oder 3 Kronzeugen und die erzählen halt alles, was in diesem Fall passiert ist, dann ist das unschlagbar. Also ich hatte einmal einen Kronzeugen, der kam dann und brachte Mitschriften aller Kartelltreffen mit.
Traum.
Das ist ein Traum. Das Schönste, was einem passieren kann.
Was war der größte Fall, mit dem Sie konfrontiert waren?
Ich war im Konditionenvereinigung, hieß das. Das war also eine Informationsaustausch über unter anderem Süßwaren zu Lasten des Handels. Dann Gebäudeausstatter war so ein Fall, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und einige andere Fälle noch.
Diese Leute, die vor Ihnen saßen, die waren ja nicht nur per se wahrscheinlich eher klug, sondern die hatten ja auch entsprechend Rechtsbeistand dabei. Sagen die da nicht einfach, der Rechtsbeistand, sagen sie nichts?
Gab es natürlich auch. Es gab auch die Fälle, die haben halt beschlossen, okay, wir sagen nichts. Die hat man im Grunde dann auch nicht mehr eingeladen, weil im Grunde hat ein Betroffener, also ein Beschuldigter, hat die Möglichkeit zu schweigen, darf nicht gegen ihn ausgelegt werden, kann man auch nichts dagegen machen. Es gab aber viele Leute, also erstens gab es natürlich Zeugen, zum Beispiel Käufer von diesen Kartellen, die was aussagen wollten. Dann gab es die Kronzeugen, die was aussagen wollten. Und dann gab es Leute, die uns überzeugen wollten, dass sie eigentlich unschuldig sind.
Und die war spannend für Sie auf
die
jeden
waren
Fall
spannend.
Bei Verhören. Da sprechen wir später noch mal drüber. SWR1 mit Professor Dr. Michael Saller.
You've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I
going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away,
I tried to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
Der Verkehrsservice für Rheinland-Pfalz.
Um 10.30 Uhr Vorsicht auf der 48 Koblenz Richtung Dreieck Vulkaneifel zwischen Kaifenheim und Laubach liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der L605 Ettlingen Richtung Karlsruhe zwischen Ettlingen B3 und der Guckallee in Karlsruhe liegen Gegenstände auf der Fahrbahn und A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Raststadt Nord und Karlsruhe Süd eine Baustelle mit 4 Kilometer Stoppenverkehr und Verzögerung bis zu 10 Minuten. Ich wünsche eine gute und sichere Fahrt.
Das Rheinland-Pfalz-Wetter.
Zunächst gibt's örtlich noch Schauer, dann wird's aber langsam sonnig mit Höchstwerten zwischen 20 Grad im hohen Westerwald bis 27 an der Weinstraße. Und der SWR1-Wettertrend. Morgen am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel. Ganz selten auch ein paar Schauer bei Höchstwerten von 24 bis 26 Grad. SWR1-Leute mit dem Wirtschaftsjuristen Professor Dr. Michael Saller, der sich in Sachen Wie können wir Lügner entlarven bestens auskennt. Und mit Katja Heinen. Hallo.
SWR1, das Radio für uns in Rheinland-Pfalz.
SWR1 Leute mit Professor Dr. Michael Saller, der sich gut mit dem Thema Lügen auskennt. Er hat nämlich jahrelang fürs Bundeskartellamt ermittelt und Verhöre geführt. Lassen Sie uns erstmal allgemein über das Thema Lügen im Alltag sprechen. In verschiedenen Artikeln findet man sehr unterschiedliche Zahlen, wie oft wir im Alltag lügen. Das variiert von 2 bis 200 Mal am Tag. Weiß man aus der Forschung, welche Zahl stimmt?
Also man ist sich ziemlich sicher, dass die 200 Mal eine Ente ist. Und es gibt Studien, wo man Leuten ein Journal gegeben hat, die jedes Mal, wenn sie was gesagt haben, mitschreiben sollten, wie oft sie gelogen haben. Und da kam man so auf Zahlen von 1 bis 2 Lügen pro Tag, wobei der Beste auf ungefähr 46 Lügen in der Woche kam.
Oh, da muss es erstmal ehrlich aufschreiben. Das ist das Manko an der Studie, man kann den Leuten ja nicht ins Hirn sehen. Ne?
Das ist wahr, aber es wurde anonym ausgewertet, also es gab relativ wenig Motivation für die
Okay, dazu führen kann. Was für Arten von Lügen gibt's denn?
Also es gibt die kleinen und die großen Lügen. Die kleinen sind natürlich sehr viel häufiger. Kleine Lügen, beispielsweise, der Taxifahrer fragte mich gestern, war die Anreise gut? In Wirklichkeit hatte ich 3 Stunden Verspätung mit der Deutschen Bahn. Ich sagte, ja, war alles gut, weil ich keine Lust hatte, was zu erzählen. Mhm. Oder wenn ich der Kollegin, die gerade krank war, sage, man sieht dir aber nichts an, sie ist aber gut aus, man sieht sie aber völlig an, dass sie krank war. Ja, solche Sachen. Dann relativ oft wird gelogen über Aktivitäten. Viele Leute haben beispielsweise ein eher langweiliges Wochenende verlebt, erzählen dann aber, was sie alles Tolles gemacht haben. Oder viele Männer geben nicht zu, dass sie keine Ahnung von Autos haben, erzählen sowas nicht. Und gelegentlich wird über Eigentum gelogen, dass man dann behauptet, das Auto, das geleast ist, würde einem gehören. Oder, was ich manchmal ganz sympathisch finde, in München, wenn einem das Auto gehört, dass man behauptet, es sei geleast, dass man das andersrum lügt.
Okay. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass es in einer Studie auch eine Befragung von Menschen gibt zur Frage, was war die schwerwiegendste Lüge ihres Lebens, beziehungsweise die schwerwiegendste Lüge, die ihnen aufgetischt wurde. Was ist da die häufigste Antwort?
Genau, also die bei den schwerwiegenden Lügen wahrscheinlich vorne die Affäre, langfristige Affäre, über die gelogen wurde, dass man irgendwie Zweitfreundin. Danach sehr persönliche Sachen, wie beispielsweise Abtreibung gehabt, Entziehungskur gemacht. Auch sehr oft natürlich persönliches Fehlverhalten, gelogen beim Lebenslauf, irgendeine Straftat, Fahrerflucht begangen, sowas. Dann kommt auch noch vor, öfters mal Lügen über die eigene Krankheit. Eltern, die ihre Kindern anlügen, dass sie beispielsweise Krebs oder die Krebs haben und sie den Kindern nicht erzählen, bis ganz kurz vor dem Ende, sowas. Hm. Und dann kamen auch noch vor Lügen über die sexuelle Identität. Das war auch so eine der von den Leuten als schwer empfohlenen Lügen, dass sie halt über 10 Jahre lang versteckt haben, ihre sexuelle Identität.
Okay. Gibt es denn bestimmte Charaktereigenschaften, die gute Lügner haben sollten?
Ja, also gute Lügner, also es gibt natürlich auch schlechte Lügner, da sind die Lügen halt gewöhnlich eher kurz und wenig detailreich. Gute Lügner sind halt intelligent, kreativ, können auch schnell neue Details sich ausdenken, haben auch gewöhnlich ein gutes Gedächtnis, weil die Details, die sie sich gerade ausgedacht haben, müssen sie halt auch noch in 10 Minuten wissen, was sie da erzählt haben. Und es gibt Studien, die deuten darauf hin, dass extrovertierte Menschen mehr lügen. Und jetzt nicht nur deshalb, weil extrovertierte Menschen auch mehr Kontakt zu anderen haben, also mehr Möglichkeiten zum Lügen haben, sondern dass sie einfach mehr kleine Lügen in ihre Gespräche einbauen.
Um die Gespräche interessanter zu machen einfach.
Vielleicht, ja.
Interessanterweise sagen Sie, auch Menschen, die sich sehr um andere kümmern, lügen mehr. Wie passt das denn zusammen?
Ja, also Leute, die in der Tat sehr empathisch sind, lügen teilweise auch sehr oft, weil sie halt versuchen, dass die andere Seite sich gut fühlt und der anderen Seite dann eben auch teilweise Sachen erzählen, die nicht unbedingt stimmen. Also es gibt ja mehr die egoistischen Lügen. Ich mache mich irgendwie besser, ich versuche mir einen Vorteil zu verschaffen. Oder es gibt die altruistischen Lügen, bei dem ich aus irgendwelchen Gründen versuche, dass die andere Seite, dass es der besser geht oder dass die einen Vorteil hat.
Wenn ich sage, das Kleid steht dir aber gut zum Beispiel.
Genau, sowas.
Gibt es denn bestimmte Leute, die besonders oft angelogen werden?
Es gibt in der Tat Leute, die öfters angelogen werden, insbesondere weil solche Leute, weil man sie beeindrucken möchte, beispielsweise. Also attraktive Leute werden öfters angelogen.
Okay.
Zweitens, Leute mit hohem Status oder auch mit sehr hohen Anforderungen an ihre Umwelt. Also wenn Leute erzählen, ja, ich bin gewöhnt, dass das und das so ist und man erfüllt halt diese Kriterien nicht unbedingt, dann wird auch relativ oft gelogen dabei. Und schließlich noch Leute, die halt scary sind, die, von denen man so ein bisschen Angst hat. Die werden auch öfters mal angelogen, weil man halt ja versucht, irgendwelche negativen Konsequenzen denen von vornherein auszuweichen.
Was ist, wenn man Lügner nach Berufsgruppen sortiert? Gibt es bestimmte Berufsgruppen, von denen man weiß, da wird besonders viel gelogen? Anwälte, oder?
Anwälte. Ja, wurde ich kürzlich auch gefragt. Also ein Strafanwalt wird nicht unbedingt lügen, sondern er wird auf Basis der Aktenlage sagen, das reicht halt nicht für eine Verurteilung aus. Und er wird halt nicht dazufügen, was er vielleicht noch weiß. Aber er wird nicht unbedingt selber sich ein Märchen ausdenken. Das wäre eher gefährlich. Ich glaube, es gibt Industrien, da wird ziemlich viel gelogen. Und es gibt Industrien, da ist es eher selten.
Nämlich? Also was wäre ein Beispiel für eine Industrie, wo viel gelogen wird?
Ich glaube, der Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel ist eine relativ harte Industrie, wo in den Jahresverhandlungen beispielsweise relativ viel gelogen und relativ viel geblufft wird.
SWR1, Leute, mit dem einstigen Ermittler im Bundeskartellamt, Professor Dr. Michael Salder.
We used to be giants. When did we stop? Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. The hope and the hurt has lived inside of me. But there's gold in the dirt I never took the time to see. But I knew of its worth when you walked beside of me. And my hand fit in yours like a bird would find the breeze. We used to be giants. When did we stop? Say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We were the song in the silence. But time catches up. I knew from the start you'd be the one to set me free. That day in the park when the hurt would hide from me. Those eyes used to know me. It's been way too long. You are the moon and the stars and all they gaze upon. Time won't ever move slowly. What you waiting on? You're what you waiting on? We used to be giants. When did we stop? When did we start? Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We were the song of the silence. With time catches up.
Started with a kiss, the back row of the classroom. How could I resist the aroma of your perfume? You and I were inseparable. It was love at first sight. You made me promise to marry you. I'm
Leute, mit dem Wirtschaftsrechtler Professor Dr. Michael Saller, der sich gut in Sachen Lügen auskennt. Er hat nämlich fürs Bundeskartellamt jahrelang Verhöre durchgeführt und ein Buch darüber geschrieben, woran man Lügen erkennt und wie man Lügner entlarvt. Erzähl mir alles. Wir hatten gerade über Berufsgruppen gesprochen, bei denen häufig gelogen wird. Da hatten Sie gesagt, Lebensmitteleinzelhandel ist so ein Beispiel. Ja. Wie ist es denn mit der Politik? Ist wahrscheinlich auch eine Berufsgruppe, wo relativ häufig geschwindelt wird, oder?
Also es gibt ja verschiedene Arten von Lügen. Es gibt so die Lüge, ich erzähle eine Geschichte, die nicht stattgefunden hat. Relativ schwierig, das Lügenmärchen erzählen, Gil Ofarim hat das ja zum Beispiel gemacht. Dann gibt es sehr oft, was Politiker machen, etwas anzudeuten, was einen falschen Schluss nahelegt und dann nicht gegen den falschen Schluss in dem entgegenzutreten. Also wenn Annalena Baerbock schreibt, Studium der Politik, dann stimmt es, aber es legt halt irgendwie nahe, dass sie auch einen Abschluss gemacht hat. Hatte sie aber nicht. Oder Promotion in Völkerrecht, ja, sie hat mal angefangen mit einer Promotion, sie hat es aber nicht fertig gemacht. Das heißt, das sind so Andeutungen, die eben ja einen Schluss nahelegen. Eine klare Lüge ist es nicht, weil sie haben nicht gesagt, abgeschlossenes Politikstudium oder so, aber es ist schon ein Graubereich.
Lassen Sie uns mal über den neu gewählten Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen. Vor der Wahl war die Aussage eindeutig, mit mir wird es keine Reform der Schuldenbremse geben. Kurz nach der Wahl gab es dann das sogenannte Sondervermögen mit Krediten von hunderten Milliarden Euro und damit eine Reform der Schuldenbremse. Das haben ihm auch viele aus seiner eigenen Partei übel genommen. Hat Friedrich Merz gelogen?
Also er hat auch wiederum geschickt genug formuliert, dass er nicht wörtlich gelogen hat. Ich glaube, ich erinnere mich noch an so eine Diskussion, wo er sagte, ich plane nicht, die Schuldenbremse zu ändern. Ist eine Andeutung, dass man es nicht plant. Wahrscheinlich, wenn man 90% der oder die Leute vorher gefragt hätte, dann hätten 95% gesagt, er wird es nicht machen, innerhalb zumindest des nächsten Jahres. Er hat es ja dann relativ schnell gemacht. Insofern auch wieder keine wörtliche Lüge, aber Andeutung, die in die andere Richtung geht und schon einen Fehlschluss nahelegt.
Trotzdem glauben Sie, dass Politiker, die den Menschen die volle Wahrheit sagen würden vor der Wahl, irgendeine Chance hätten, tatsächlich gewählt zu werden?
Das ist natürlich immer das Problem, dass oftmals die Wahrheit sagen, ja, dazu führen würde, dass man eben überhaupt nicht dazu kommt, irgendwas umzusetzen. Hm. Ist ja auch oftmals ein bisschen beim Personalgesprächen das Problem. Oftmals werden ja bei Personalgesprächen auch Kenntnisse vorgetäuscht, die man gar nicht hat und die man sich erst im Job eigentlich erarbeitet. Wenn man aber komplett ehrlich ist dabei, dann kriegt man halt die Position nicht.
Lassen Sie uns mal über den Ozean schauen. Donald Trump. Es gibt ja diese berühmte Datenbank der Washington Post. Darin wurde festgehalten, dass Donald Trump schon in seiner ersten Amtszeit mehr als 22.000 irreführende oder falsche Behauptungen verbreitet hat. Nichtsdestotrotz ist er wiedergewählt worden und jetzt zum zweiten Mal Präsident. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, wieso so viele Menschen Donald Trump glauben, trotz offensichtlicher Unwahrheiten, die er verbreitet?
Also die Menschen sind relativ schlecht drin, Lügen zu erkennen. Weil erstens, wir werden eigentlich zur Wahrheit erzogen. Als Kind wird einem beigebracht, Wahrheit sagen ist unbedingt wichtig, Wahrheit ist der Standard. Zweitens haben wir nicht allzu viele Erfahrungswerte. Also wenn wir angelogen werden im täglichen Leben, kriegen wir oftmals nicht die Auflösung danach, dass uns jemand sagt, ja, das war jetzt eine Lüge oder nicht. Deshalb gehen die meisten Leute erstmal rein und glauben etwas, was ihnen erzählt wird. Zweite Sache, gibt's ein bisschen so die Vogelstrauß-Technik. Ich will's gar nicht wissen. Diese Ansicht gefällt mir eigentlich ganz gut. Muss ich jetzt nicht nachforschen. Und drittens ist natürlich auch, ja, die Wahrheit an sich so ein bisschen schwierig geworden. Es gibt ja so feststehende Tatsachen, dass der Coronavirus nicht aus dem China-Labor kommt und dann kommt plötzlich 4 Jahre danach ein Geheimdienstbericht, dass er vielleicht doch aus dem Labor kommt, obwohl das immer vorher als Verschwörungstheorie abgetan wurde. Das heißt, also viele Leute, könnte ich mir vorstellen, haben einfach Zweifel, was wirklich die Wahrheit ist und glauben dann eben das, was ihnen besser gefällt.
Trotzdem ist es ja schwierig, mit so einem Menschen umzugehen und zu verhandeln, der nachgewiesenerweise so oft lügt oder seine Meinung ändert. Ja, hat man ja bei den Zöllen jetzt gesehen, da werden Zöllen angedroht in keine Ahnung welcher Höhe und dann wieder zurückgenommen, wieder ausgesetzt. Und was die Ukraine-Politik betrifft, hat da mal die, mal jene Haltung. Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Donnerstag nach Washington, trifft Donald Trump. Welchen Tipp hätten Sie für ihn, wie er mit so einer Persönlichkeit, die so wenig schlechtes Gewissen beim Lügen auch hat, umgehen soll?
Gut, die Tipps, die man eigentlich immer hat, wenn man mit jemandem umgeht, wo man nicht sich sicher ist, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Also erstmal sprechen lassen, zuhören, nicht unbedingt konfrontieren, hilft nicht unbedingt weiter, aber alles, was geht, irgendwie gegenchecken. Vielleicht auch vorher gleich mal erwähnen, dass man natürlich auch Nachforschungen dazu gemacht hat. Und wenn man sowas sagt, dann wird man schon mal von vornherein weniger angelogen. Donald Trump ist in der Tat auch ein schwieriger Fall, weil er anders als gewöhnliche Lügner sich in keinster Weise irgendwie für seine Lügen schämt oder so. Also er entschuldigt sich ja auch nicht danach. Er bleibt sogar so überzeugt dabei, dass man ihn nicht wirklich irgendwelche Lügenmerkmale ansehen kann dabei.
Professor Dr. Michael Saller, einst Ermittler beim Bundeskartellamt, ist unser Gast in SWR1. Leute, erzählen mir alles, heißt sein Buch, das er darüber geschrieben hat, wie wir in Gesprächen Lügen erkennen.
take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Born so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken.
Fundiert informiert. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Nachrichten.
Um 11 Uhr mit Susanne Kimmel. Guten Tag. Bei Krawallen in Frankreich wird ein junger Mann getötet. Die Bundesländer wollen verstärkt gegen aggressive Ameisen vorgehen. Das Wetter, Wolken, Sonne und teilweise heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. Bei den Feiern zum Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Alleine in der französischen Hauptstadt hat die Polizei in der Nacht rund 300 Menschen vorläufig festgenommen. Aus Paris berichtet Caroline Diller.
Feuerwerkskörper, die in Richtung der Polizei flogen, angezündete Leihräder, Vandalismus an Geschäften. Während Fans in weiten Teilen der Stadt ausgelassen, aber friedlich feierten, kam es auf den Champs-Élysées und rund um das Prinzenparkstadion im Südwesten der Stadt zu Auseinandersetzungen zwischen einem Teil der Fans und der Polizei. Innenminister Bruno Retailleau sprach in diesem Zusammenhang wörtlich von Barbaren. Im südfranzösischen Dax starb ein Jugendlicher durch Messerstiche am Rande der Feiern. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft ist der Tatverdächtige auf der Flucht.
In Russland sind in der Grenzregion zur Ukraine zwei Brücken eingestürzt. Bei einem der Vorfälle in der Region Bryansk sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen, weil Brückentrümmer einen darunterfahrenden Zug zum Entgleisen gebracht haben. Etwa 70 Menschen wurden verletzt. Der Gouverneur von Bryansk erklärt, die Brücke sei gesprengt worden. Eine weitere ist in der russischen Grenzregion Kursk eingestürzt, als ein Güterlok darüber fuhr.
Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, haben ab sofort Anspruch auf Mutterschutz. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist um Mitternacht in Kraft getreten. Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft war, desto länger können sich Betroffene von der Arbeit freistellen lassen. Ab der 13. Woche sind es bis zu 2 Wochen, ab der 20. Woche bis zu 8 Wochen. Bislang brauchten Frauen nach Fehlgeburten eine Krankschreibung, um nicht sofort wieder arbeiten zu müssen. Die Bundesländer wollen stärker gegen eingeschleppte invasive Tierarten vorgehen. Unter anderem gegen die große Drüsenameise, die auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Probleme macht. Das Umweltministerium in Stuttgart hat mitgeteilt, dass es sich für eine nationale Liste des